Eine dicht befahrene Hauptverkehrsstraße irgendwo in Deutschland. Aus tausenden von Auspuffen entweichen Abgase und winzige Staubteilchen, verteilen sich in der Luft und werden von Passanten und Anwohnern eingeatmet. Luftverschmutzung kann Allergien, Asthma und Bronchitis auslösen. Und was ist mit Krebs? In dieser Hinsicht, sagt Dr. Martina Pötschke-Langer, ist ein anderer Luftschadstoff erheblich wichtiger. Jeder fünfte Krebstod geht auf das Rauchen zurück, sagt die Ärztin. Sie leitet beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg die Stabsstelle Krebsprävention.
Jährlich sterben an Lungenkrebs über 40.000 Deutsche, von denen etwa 90% Raucher sind. Neu erkranken etwa 45.000. Und die Überlebensrate der Lungenkrebspatienten ist leider eben wegen der massiven Schädigung des Lungengewebes sehr, sehr gering. Die Therapien können alle nicht den Krebs heilen, sodass wir sagen müssen, über 90% der Lungenkrebspatienten versterben dann tatsächlich an der Krankheit. Das ist der Krebs, der am wenigsten in den Griff zu bekommen ist.
Lungenkrebs ist die häufigste, aber nicht die einzige Krebsart, die vom Rauchen ausgelöst wird. Auch andere Krebsarten hängen damit zusammen. Krebs in Mundhöhle und Speiseröhre, in Magen und Darm, in den Nieren, in der Harnblase. Ja, selbst Gebärmutterhalskrebs kann durch das Rauchen verursacht werden.
Das ist erklärbar durch die Fülle von Schadstoffen, die auf den gesamten Körper einwirkt, die über das Blutsystem gleichmäßig verteilt, eigentlich jedes Organ erreicht und dort dann vor Ort entsprechende Veränderungen in den Zellen schafft. Das ist erklärbar, dass dann der Reparaturmechanismus der Zellen versagt durch dieses permanente Einwirken der Giftstoffe und dann sich auf dem Boden dieser Veränderung Krebs entwickelt.
Etwa 4.800 verschiedene Substanzen sind im Zigarettenrauch zu finden, die man in verschiedene Gruppen einteilt. Gleich mehrere dieser Substanzgruppen verändern das Erbgut und sind krebserregend. Hierzu gehören die sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die Benzole, Aldehyde und Nitrosamine.
Die Schadstoffe wirken auf die Zelle ein, verändern diese, sodass die Zelle, wenn der Reparaturmechanismus der Zelle nicht funktioniert, die Veränderungen dann weitergeben bei der Zellteilung. Und wenn dann eben weitere Schadstoffe auf die Zelle wiederum einwirken, dann kann es zu einer Entartung führen.
Dass Zigaretten die Gesundheit massiv schädigen, dürfte allen Rauchern hinreichend bekannt sein. Doch den Zigarettenabsatz beeinflusst das kaum. Die Zahl der verkauften Zigaretten lag im Jahre 2002 ungefähr ebenso hoch wie Anfang der 90er Jahre, bei knapp 170 Milliarden Stück. Erst die Tabaksteuererhöhungen der Jahre 2003 und 2004 verringerten den Konsum deutlich. Er sank um 12%. Höhere Steuern sind für Martina Pötschke-Langer denn auch eine der effektivsten Maßnahmen, um das Rauchen einzudämmen.
Wir wissen genau, was wirkt in der Tabakprävention. Das sind vor allen Dingen kontinuierliche Tabaksteuererhöhungen. Das zweite sind rauchfreie öffentliche Einrichtungen und eine rauchfreie Gastronomie. Das dritte, ein Tabakwerbeverbot umfassend. Das vierte ist eine Einschränkung des Vertriebes, also ein Verbot von Zigarettenautomaten und dem leichten Zugriff an der Supermarktkasse. Und als weitere Maßnahme Hilfestellungen für Raucher zum Rauchstopp. Also das heißt, hier ein angemessenes Angebot und auch eine Bezahlung dann entsprechend der Tabakentwöhnung.
Doch für die Umsetzung dieser Maßnahmen fehlt in Deutschland offenbar der politische Wille. Und das hat Gründe, sagt Martina Pötschke-Langer.
Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr zurückgehalten, was wirksame Maßnahmen in der Tabakprävention angeht, mit Ausnahme jetzt eben der letzten Jahre der Steuererhöhungen. Seit über 30 Jahren ist es der Tabakindustrie gelungen, die Politik ganz massiv zu beeinflussen, dass sie die wirksamen Maßnahmen in der Tabakprävention eben nicht Wirklichkeit werden lässt. Es ist der Lobbyismus für ein tödliches Produkt, nämlich die Zigarette, der hier wirklich ganz erfolgreich verlaufen ist und sich bis auf die heutigen Tage hin auswirkt.
Rauchen ist nicht nur für Raucher selbst ein massives Gesundheitsproblem, sondern auch für alle Nichtraucher, die dem Qualm ungewollt ausgesetzt sind. Schon wer beim Gähnen tief einatmet, gefährdet dann seine Gesundheit. Und die Gefahren des Passivrauchens, sagt Martina Pötschke-Langer, werden immer noch unterschätzt.
Tabakrauch in Innenräumen ist die bedeutendste und gefährlichste vermeidbare Innenraumbelastung. Kaum ein anderer Schadstoff ist derart gefährlich und vermeidbar. Die große Gefahr für Nichtraucher besteht tatsächlich im Inhalieren vom Nebenstromrauch, das heißt also dem Rauch, der durch das Verglimmen der Zigarette entsteht, weil eben der Verbrennungsvorgang ein unvollständiger ist, was die Schadstoffe angeht und teilweise die Schadstoffkonzentrationen viel, viel höher sind als im Hauptstromrauch.
Diese Schadstoffe, die sich in der Raumluft befinden, werden auch von Nichtrauchern eingeatmet und lassen sich dann in deren Organismus nieder.
Es gibt eine Vielzahl von biologischen Tests an Nichtrauchern, die eben in passivrauchbelasteten Räumen sich aufgehalten haben und die eindeutig eben zu dem Ergebnis kommen, dass hier Veränderungen stattgefunden haben.
Wie gefährlich diese sind, wurde kürzlich in einer kanadischen Studie gezeigt. Das Brustkrebsrisiko von jüngeren Nichtraucherinnen, die regelmäßig Tabakluft ausgesetzt waren, war fast genauso stark erhöht wie das von Raucherinnen. Experten schätzen, dass Passivrauchen in Deutschland jedes Jahr mehr als 3000 Todesfälle verursacht. Hauptsächlich durch Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber auch durch Krebs.
Nach sehr konservativer Berechnung gehen wir von etwa 260 Todesfällen von Nichtrauchern an Lungenkrebs aus.
Um Nichtraucher vor den Folgen des Passivrauchens zu schützen, setzt sich das Deutsche Krebsforschungszentrum dafür ein, das Rauchen in öffentlichen Räumen und Restaurants völlig zu verbieten. In vielen anderen europäischen Ländern ist das bereits Realität.
Wir haben in der Europäischen Union fast die meisten Länder inzwischen mit rauchfreien Einrichtungen und einer Gastronomie. In Skandinavien, in Irland, in jetzt Schottland, England, in Italien, in Spanien und in Portugal sind die Restaurants rauchfrei.
Doch was in anderen Ländern funktioniert, ist in Deutschland bisher nicht durchsetzbar, beklagt Martina Pötschke-Lange.
Deutschland ist nach wie vor ein Entwicklungsland, was die Politik angeht des Nichtraucherschutzes. Nicht nur des Nichtraucherschutzes, sondern überhaupt der Schadstoffbelastung von öffentlichen Räumen durch Tabakrauch.
Anders als das Rauchen ist ein anderer krebserregender Luftschadstoff längst verboten. Asbest nämlich, ein mineralisches Material, das aus langen, dünnen Fasern besteht. Asbest galt in der Vergangenheit als Wundermaterial, das universell eingesetzt wurde. Etwa als Dämmstoff, zur Wärmeisolation, zum Brandschutz oder in Autobremsen. Asbest war fast überall, sagt Professor Annette Fisseler-Eckhoff. Die Medizinerin leitet die Abteilung Pathologie und Zytologie an den Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden.
Zum Beispiel, wenn Sie an Bauelemente denken, Rohren, Platten, Formteile, wenn Sie an die Autoindustrie denken, bei Kupplungen, bei Bremsbelägen, bei Teppichböden, PVC-Beschichtungen enthalten zum Teil Asbest. Wenn wir daran denken, an Dichtungen, an Wärmeschutzisolierungen von Hochhäusern.
Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten. Es darf nicht verarbeitet oder in den Verkehr gebracht werden. Denn der vermeintliche Wunderstoff, so stellte sich heraus, erzeugt Krebs. Der Grund dafür sind die winzigen Fasern, aus denen das Mineral besteht. Ihr Durchmesser kann 50 Mal kleiner sein als der eines Haares. Weil sie so klein sind, ist es möglich,
dass eben diese Fasern zunächst in die Lunge hinein gelangen, bis in die kleinsten Lungenbläschen. In den kleinsten Lungenbläschen an den Zellen wiederum DNA-Schädigungen induzieren, also der genetische Code der Zelle wird dadurch verändert. Und das führt zu Gewebsschädigungen und diese Zelle entartet.
Asbest kann zwei verschiedene Arten von Tumoren hervorrufen. In der Lunge und am Brustfell, dem sogenannten Pleura, das den Brustraum von innen auskleidet. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 750 Menschen an Lungenkrebs und etwa 700 Menschen an Brustfellkrebs, der durch Asbest verursacht ist. Obwohl Asbest seit 13 Jahren verboten ist, wird die Zahl der Neuerkrankungen in den nächsten Jahren nicht sinken, sagt Annette Fisseler-Eckhoff.
Wir gehen davon aus, dass 20 bis 30 Jahre zwischen der Asbestexposition,
also der Belastung mit Asbest,
und der Entstehung des bösartigen Tumors vorliegen. Vor 20 bis 30 Jahren gab es kein Asbestverbot in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dass die Exposition damals noch wesentlich höher war und jetzt erst wir eigentlich mit den vielen Fällen konfrontiert werden, die damals Asbest exponiert waren.
Die Experten gehen davon aus, dass erst zwischen den Jahren 2010 und 2020 der Gipfel der durch Asbest verursachten Krebserkrankungen erreicht sein wird. Und in fast allen Fällen sterben die Patienten daran, früher oder später.
Wir sind mittlerweile bei einer besseren Überlebensrate, was die bösartigen Tumoren der Lunge anbelangt, besonders auch durch die chemotherapeutischen Möglichkeiten und durch die operativen Möglichkeiten. Aber die Prognose ist nach wie vor nicht gut.
Umso wichtiger ist es, jeglichen Kontakt mit Asbest zu vermeiden. Für Menschen, die beruflich mit dem Schadstoff umgehen müssen, vor allem bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, gelten strenge Schutzvorschriften. Dazu gehören Schutzkleidung, Atemschutz, Absaugvorrichtungen und ähnliches. Doch auch im privaten Bereich, vor allem in älteren Häusern, kann sich möglicherweise Asbest verstecken. Zum Beispiel in Dachplatten, Fassadenelementen oder auf der Rückseite von PVC-Fußböden. Experten können feststellen, wie stark die Belastung ist.
Man sollte im Vorfeld Messungen in der Luft durchführen, wie viel Asbestfasern in der Luft pro Kubikmeter vorliegen, um dann entsprechend eine professionelle Sanierung durchführen zu lassen. Selbst sanieren sollte man unter keinen Umständen.
Denn dabei wird gebundenes Asbest freigesetzt. Schädliche Fasern entweichen in die Luft. Wer eine Asbestbelastung in seinem Haus vermutet, sollte sich entweder bei den örtlichen Baubehörden, der Umweltberatung, der Verbraucherzentrale oder beim TÜV beraten lassen. Auch Asbestfasern gehören zu einer Gruppe von feinsten Partikeln, die man als Feinstaub bezeichnet. Darunter versteht man feste und flüssige, in der Luft schwebende Teilchen, deren Durchmesser im sogenannten Nanometerbereich liegt. Das sind Milliardstel Meter. Seit Januar 2005 gilt eine Richtlinie der EU, die Grenzwerte für die Feinstaubbelastung der Luft festlegt.
Dieser primäre Feinstaub kann einerseits natürlichen Ursprungs sein, wenn Sie zum Beispiel an Waldbrände denken, dabei entstehen Feinstäube. Oder wenn Sie an Bodenerosionen denken, entstehen diese Feinstäube. Aber auch als biologische Materialien, zum Beispiel Pollen oder auch Sporen in der Luft, stellen auch Feinstäube dar.
Die wichtigsten Feinstaubquellen stammen jedoch von Menschenhand.
Wir finden in Müllverbrennungsanlagen oder auch in Industrieprozessen Feinstäube. Beim Hausbrand oder auch in Schuttablageplätzen werden Feinstäube frei oder auch im Straßenverkehr bei Abgasen, Abrieb von Reifen, von Bremsen oder von Kupplungsbelägen. Da werden wir sehr stark mit Feinstaub konfrontiert.
Allerdings deutlich weniger als in früheren Jahrzehnten. Laut Umweltbundesamt ging die Belastung mit Feinstäuben stark zurück. Seit 1990 um fast 90%. Weil Feinstäube tief in die Lungen und sogar in den Blutkreislauf eindringen, können sie auch Krebs auslösen.
Es gibt eine große Studie aus den Vereinigten Staaten, die Nashville-Studie. Die hat damals 375.000 Einwohner untersucht und davon 25.000 Sterbefälle geprüft. Und dabei konnte ein gesicherter Zusammenhang zwischen Schwebelstaubgehalt der Luft und der Sterblichkeit zum Beispiel an Speiseröhrenkrebs, an Prostatakrebs oder auch an Blasenkrebs nachgewiesen werden.
Genaue Zahlen, wie viele Krebsfälle durch Feinstaub ausgelöst werden, gibt es zwar nicht. Klar ist jedoch, dass er als Ursache anderer Krankheiten eine wesentlich größere Rolle spielt.
Herzerkrankungen oder Lungenerkrankungen, Asthma, Bronchitis, das sind Dinge, die dadurch stark gefördert werden. In Deutschland liegt die Zahl bei ca. 70.000 Menschen pro Jahr, die an den Folgen von Feinstaub, also an Feinstaubinhalationsfolgen, versterben.
Grund genug, die Feinstaubbelastung auf den Straßen weiter zu senken. Dazu werden viele Maßnahmen diskutiert. Nasse Straßenreinigung, Verkehrsverbote für LKWs in Großstädten oder weniger Parkplätze in Innenstädten. Doch das größte Risiko ist auch für Annette Fisseler-Eckhoff eines, das man selbst beeinflussen kann.